Also, Herr Dürr, erst nochmal schön, dass Sie sich die Zeit genommen haben für dieses kurze Gespräch. Und ich würde zunächst ganz gerne ein Stichwort von Ihnen aufgreifen, das Sie immer wieder im Munde führen, nämlich dieses Stichwort eines neuen Weltbildes. Sie haben ja nun wirklich die Entwicklung der theoretischen Physik der letzten 60, 70 Jahre aus nächster Nähe verfolgt und sind, wenn man so will, ein Kronzeuge dessen, was an Interpretation der Welt von der Physik, der theoretischen Physik geleistet worden ist. Und es ist hier nun eine Zeit großer Umbrüche, großer Veränderungen, die unweigerlich auch dazu führen wird, dass wir uns als Menschen zu uns selbst und zur Welt anders verhalten werden. Wenn Sie vielleicht in ganz wenigen Stichworten darstellen könnten, was ist das bahnbrechend Neue? Wirklich die Essenz dessen, was dieser wissenschaftliche Fortschritt des letzten Jahrhunderts gebracht hat und wovon Sie erwarten, dass es die Welt sich, das Selbstverständnis der Menschen für die Zukunft nachhaltig bringen wird.
Also, das Wesentliche ist, dass das, was wir eigentlich als den Baustein der Welt betrachten, nämlich die Materie, und die Materie ist in gewisser Hinsicht dann auch direkt verbunden mit der Energie. Ja? Energie ist sozusagen eine etwas Energie ist sozusagen verdünnte Materie, oder man kann sagen, Materie ist zerknüllte Energie, dass auf einmal dieses gar nicht die große Rolle spielt, sondern eigentlich die Beziehungsstruktur, die besteht, die wir von Hand eigentlich einführen dann, nachdem wir erst getrennt haben die Materie, sagen, dann muss es eine Wechselwirkung geben und die sind dann meistens nicht elektromagnetisch und so fort. Die ist eigentlich auch wieder materiell sozusagen motiviert, nicht? Dass eine andere Beziehung zwischen allen besteht, die aber nicht erzeugt wird, sondern von Anfang an eben da ist. Und das ist dann ein bisschen komisch, dass man mit der Beziehung anfängt und dann fragt, woher kommt dann eigentlich das hinterher, was wir dann Materie nennen. Eine verknüllte Beziehung, die dann, wenn man ein Bild hat, vor Augen hat, dass ich einen Faden nehme und damit einen Knoten mache und dann den Eindruck haben, der Knoten ist eben etwas ganz anderes in diesem Fall. Das hat zur Folge, dass ich nicht mehr in der Schwierigkeit bin, wie eigentlich der eine mit dem anderen in Verbindung kommt. Wir sagen, ja, wir sitzen jetzt hier, wir sind im selben Raum und so fort, Entfernung so und so. Das ist aber eine andere Verbindung, die gar nicht in diesem Raum stattfindet, sondern dass wir nie getrennt sind, wenn wir in dieser sensiblen Situation sind, wo wir diese andere Dimension sozusagen abtasten können, ja, ich weiß nicht, wie man es anders ausdrücken soll, die lässt sich eben nicht sagen, es ist drei- oder vierdimensional, sondern wo man mit einem Blick das Ganze sieht und trotzdem es nicht erklären kann. Ja, oder man soll sagen, jedenfalls nicht begreifen kann, aber man kann es erklären in dem Sinne, dass der andere sagt, ja, aha, ich glaube, ich verstehe dich, aber begreifen tue ich es nicht. Dass wir den Begriff des Begreifens an zweite Stelle tun und erklären, an Heranführen ist in etwas, was aber mit einem Blick gemacht wird und nicht mehr eine Aufsummation von vielen nebeneinander.
Okay. Also wir haben eigentlich über Jahrhunderte, ja vielleicht über Jahrtausende hinweg, uns die Welt so zurechtgelegt, dass dort partikularisierte Subjekte miteinander in Beziehung stehen. Man hat versucht, die Gesetzmäßigkeit, die zwischen diesen Dingen, zwischen diesen Gegenständen, zwischen diesen Objekten besteht, zu errechnen und versucht, daraus ein Weltbild zu bauen. Und Sie sagen, jetzt sind wir eigentlich an dem Punkt, wo wir viel stärker auf die Beziehung, die zwischen diesen vermeintlichen Objekten und Dingen besteht, zu achten und verstehen die Welt mehr aus ihrer Vernetztheit, aus der Komplexität des Miteinanders. Das führt doch dann auch dazu, dass wir die Welt, wie das eigentlich auch in der alten Mythologie schon der Fall war, wieder stärker als ein Lebewesen oder als einen Lebensprozess begreifen und nicht mehr so sehr als eine Anhäufung von partikularisierter Materie.
Ja, also es bedeutet einfach, wie soll ich das so sagen, Es bedeutet, also wenn ich zum Beispiel sage, es kommt heraus, dass es die Materie nicht gar nicht gibt, ja, und trotzdem mich das nicht beunruhigt, dann sagen viele, ja, aber wir gehen doch den ganzen Tag mit Materie um, ja. Dann sage ich, ja, aber wenn ich sage, es existiert nicht die Materie, dann ist es ganz ähnlich, wenn ich sage, es gibt den Menschen gar nicht. Mhm. Der Mensch ist, das verwende ich, aber jeder, der darüber spricht, der wird nur den Teil von dem Menschen sehen, mit dem er sozusagen Kontakt hat. Ja? Der wird also sagen, ja, mich interessiert, wie viel Menschen eine Waschmaschine brauchen. Nicht? Und der kann, also ist nur drauf, der Mensch ist für etwas, der eine Waschmaschine benötigt. Ja? Mhm. Dann kann er plötzlich eine vereinfachte Darstellung machen, die für sein Weiterkommen eigentlich ausreicht. Denn interessiert es gar nicht, ob dieser Mensch jetzt in die Oper geht oder ins Theater geht oder was ist. Ja? Sondern wenn wir handlungsfähig werden wollen, dann haben wir die Fähigkeit, das ganz Komplexe so zu vereinfachen, dass praktisch nur eine Sache übrig bleibt, die ich dann gewissermaßen versuche, wieder zu erkennen. Und wenn ich dann viele Menschen habe, dann mittelt sich das aus und dann kann ich das hervorheben auf diese Weise und dann kann ich auch auf einmal anfangen, dass ich einen Haufen Geld verdiene und so fort, ja, wie ich das auch mache. Und ich habe dabei aber auf mir eine Welt gebastelt, die alles vernachlässigt, außer diese Sachen. Dann ist die Frage, ja, aber wie gültig ist das eigentlich? Und dann ist es erstaunlich, dass bei dieser Mittlung dann immer etwas herauskommt, was eigentlich relativ stabil ist, ja. Mhm. Und dann, ich sage, es geht. Und dann kommt man in eine Krise rein, wo es auf einmal nicht mehr geht. Und dann sagt man, was hat man eigentlich falsch gemacht? Also, man hat falsch gemacht, indem man etwas angenommen hat, was nie eigentlich da war, sondern nur in unserer Auffassung und dann die Art und Weise, wie ich mit diesen Menschen umgegangen bin.
Also ich versuche das nochmal zu übersetzen, um zu schauen, ob ich das richtig verstanden habe. Im Prinzip haben wir uns die Welt so zurechtgelegt, dass wir eine Möglichkeit, eine mögliche Deutung, eine mögliche Sicht herausgegriffen haben und nun unsere ganze Aufmerksamkeit darauf fokussiert haben, damit etwas anzufangen, sage ich mal. Genau. Gleichzeitig haben wir ein unendliches Meer von Möglichkeiten, von möglichen Deutungen dieser Welt aus den Augen verloren, die uns aber wieder zu Bewusstsein kommt, wo wir in eine Krise geraten, weil diese eine vermeintliche Realität, die wir da herausgegriffen haben, an ihre Grenzen kommt. Ja. Ist das was wir gerade auf
der Geschichte erleben? Ja, also etwas so. Ich meine, mir ist es jetzt gerade in einem anderen Zusammenhang eben auch gekommen. Nicht, wir haben ja im Augenblick so diese Schwierigkeit mit unseren Bienen, die also nicht befruchten können und so fort. Ja, und sehen auf einmal, das liegt einfach daran, dass wir unsere Wiesen zu frühzeitig mähen, sodass die Blüten gar nicht kommen und nicht darauf geachtet haben, dass die Bienen ja gewartet haben, bis die blühen und dann es nicht mehr geht. Aber für die Bienen ist es eine absolute Katastrophe, ja, weil sie gar nicht davon gerechnet hat, dass man ihr die Blüten einfach wegnimmt, weil die sagen, die haben das ganz andere Überlegungen im Auge gehabt. Das heißt, wir können eingreifen auf diese Sache, dass es dann sozusagen in einer anderen Weise ein Gleichnis gibt, aber anders aus dem Gleichnis herauswirft. Ja? Und es spielt eine Rolle, dass wir auch andere beeinflussen, indem wir sagen, gut, ich weiß nicht, wie man eigentlich dazu kommt, dass man innerhalb eines gewissen Zusammenarbeit dann es nicht unendlich unterschiedlich macht, sondern dass man etwas Bestimmtes hat und dann sagt, hier fehlt etwas und dann sagen wir unseren jungen Leuten, versuch dein Talent in dieser Richtung zu verfeinern, damit du diese Lücke schließen lässt. Ja? Und dass wir also auf diese Weise schon in dem Zusammenspiel von dem schon etwas mit Außenbedingungen das so machen, dass sie dann in einer Richtung sich sozusagen verstärken und deshalb auch als Mittlung etwas gibt, was Naturgesetzen entspricht, ja?
Ja. Ich stelle mir das so ein bisschen vor wie die Musik, vielleicht als eine Metapher. Wir haben eine unendliche Fülle von möglichen Klängen und Tönen. Und wenn sozusagen Musik stattfindet, dann kriegen die ja eine Struktur. Ja. Und es gibt offenbar Strukturen, die stimmen, und es gibt welche, die stimmen nicht. Ja. Und die lösen sich dann auch ganz schnell wieder auf. Ist das nach Ihrem Dafürhalten eine Beschreibung, wie wir uns die Welt zurechtlegen können, dass es tatsächlich darum geht, immer wieder sozusagen aus diesem Meer der Möglichkeiten zu schöpfen und Strukturen herauszubilden, wie wir unsere Welt einrichten, wie wir unser Leben einrichten, die dann aber auch vergänglich sind und durch andere ersetzt werden können?
Also ich finde das ein gutes Gleichnis, dass man sich das vorstellt als ein großes Orchester. Mhm. Nicht? Und dieses große Orchester, das waren zunächst mal Einzelspieler und die haben sich zusammengetan. Jetzt ist die Situation so, ist ein Orchester, sagen wir mal ein Streichorchester. Da kommt jetzt plötzlich einer dazu, der sagt, ich spiele Flöte. Ja? Mhm. Und er sagt, ich möchte bei euch mitspielen. Und die sagen alle, nein, diese Klangfarbe passt nicht in unsere Streichorchester rein. Dann sagt ein anderer, ach, warum lassen wir ihn denn nicht rein? Es ist gerade diese Störung, die uns sozusagen irgendwie eine Möglichkeit gibt, dass wir den Übergang von da nach da einfacher machen. Das machen wir mit dem, da führen wir den ein. Dann stellt man fest, ja, das ist eigentlich interessant, dass ich das machen kann. Aber das kann ich jetzt noch ein bisschen komplizierter machen. Und dann kommt auf einmal eine ganz andere Möglichkeit des Zusammenspiels dazu. Und es kommt in ein neues Gleichgewicht herein, dass alle zufrieden sind, dass jetzt diese Streichorchester jetzt auch eine Flöte hat und so fort. Das erste ist sozusagen wie eine Infektion, wenn ich es jetzt mal medizinisch betrachte. Ja, also es vernichten. Bei unseren Kindern wissen wir das schon, dass wir sagen, das ist eine Kinderkrankheit. Wir lassen das einfach laufen. Ja? Das Kind, das wird diese Krankheit aufnehmen und wir wissen, die sind stark genug, um das einzureihen und so fort. Und dann ist das Immunsystem, hat sich verbessert, dass es dann hinterher eine Stufe höher ist, weil sie nämlich eine Krankheit auf diese Weise verhindern kann. Mhm. Das heißt, das erste ist mehr so eine Yang-Geschichte, wo man sagt, eigentlich ist es so, du störst. Mhm. Aber das Stört ist eigentlich, du schläfst nicht mehr. Mhm. Ja? Das ist also, was die Kreativität sozusagen herausfordert. Ja?
Ja.
Und das andere ist gut, dann macht es was. Aber ich muss dafür sorgen, dass das Neue, was hereinkommt, wieder in eine neue Harmonie kommt. Und jeder muss sich ein bisschen verändern. Am Ende sind alle glücklich darüber, weil sie auf einmal Musikstücke spielen konnten, die sie vorher nicht hatten. Und so kommt die eigentliche Evolution. Was eine Störung ist, nach der Balance, und das ist mehr der Yin-Sache, habe den Eindruck, das sind die Frauen, die dafür sorgen, dass das wirklich dann etwas gibt, was stabil ist wieder. Das andere ist erst eine Störung. Ja,
es ist ja eine unglaubliche Integrationsleistung. Ja. Die Natur, wir machen uns das ja, das Immunsystem, wir machen uns das ja nicht bewusst, das geschieht ja mehr oder weniger von selbst. Also es ist ja wirklich ein natürlicher Prozess, dass Integration durch eine unglaublich hohe Intelligenzleistung vonstatten
geht. Aber wir müssen darauf gefasst sein, dass der Heilungsprozess immer länger dauert als die Infektion. Mhm. Ja? Die Infektion ist echt, nein, wir wollen es nicht und so fort, ja. Und dann fängt man an und dann merkt man, dass das Ergebnis etwas ist, wo alle sagen, eine Stufe höher. Aber es dauert länger, weil jeder muss ein bisschen, es sind dann nicht nur einige, die das was ändern müssen, sondern es ist wieder eine neue Balance, die da kommt. Ja?
Ja.
Und nun ist die Frage, ja, wer ist denn da beteiligt? Und dieser Zusammenhang, von dem man spricht, der ist so, dass er instantan ist. Es ist nicht so, dass er jetzt also von hier nach hier gehen muss, sondern wir nennen das in der Physik den Tunneleffekt. Das heißt, alles, was wir tun, ist nie lokal, sondern ist irgendetwas, was ausgebreitet ist. Das heißt, gleichzeitig wird überall mit der Balance angefangen. Ja? Und nicht, dass das dann erstmal das repariert wird und so, sondern das ist etwas, wo wir die Gesamtsituation eine Gesamtsituation ist, wo jeder sozusagen das Signal auch gleichzeitig eben bekommt und irgendwie gewohnt sind, eigentlich auf diese Weise dieses Zusammenspiel zu machen. Ich meine, wenn es eine Begegnung ist, dann wird es länger dauern. Ich weiß es auch nicht. Ich habe mal eine Arbeit gelesen von einem Japaner, der gesagt hat, wenn man eine Zellteilung hat, ja, gehen diese Zellkerne auseinander und dann sieht man also, wie die Doppelhelix da ist, ja, und dann werden die auseinandergezogen und dann haben jetzt zwei Zellen, dann machen sie eine Wand dazwischen und die haben nur die Hälfte von denen. Jetzt muss jedes Teil von dem, muss den Partner wieder aus der Brühe rausnehmen. Ja. Und das geht in 0, nix.
Findest du
sofort. Man sagt, also bis das ist, jeder muss jetzt seinen Partner finden und so fort. Das geht sozusagen parallel und nicht hintereinander. Und das hat fast den Eindruck, die wissen schon, wo der Partner ist. Ja. Und wenn sie da sind, holen sie sich den rein, ja. Das heißt, es ist ein Zusammenspiel, das keine Zeitverlust benötigt, sondern instantan merkt, wir gehören zusammen. Das ist die einzige Erklärung, die ich habe.
Ja. Mein Lieblingsdichter Hölderlin sagt immer, oder ja, in einem seiner Gedichte heißt es, wenn du nicht weiter weißt, geh zur großen Natur und frag sie um Rat.
Ja.
Wenn man sich jetzt so die Weltsituation heute anschaut, wo wir ja auch den Eindruck haben, wir sind darauf angewiesen, immer stärker zusammenzuwachsen. So wie ich Sie verstehe, geht es eigentlich nur darum, dass wir uns so ein fundamentales Gesetz der Physik, des Lebens, der Natur zu Bewusstsein bringen, das da lautet, werdet ihr deiner Zusammengehörigkeit oder werdet euch eurer Zusammengehörigkeit bewusst.
Ja, also da habe ich als Vergleich, wir Bücher schreiben, ja, dass es sozusagen nicht, dass ich also all diese Buchstaben, die in einem Buch drin sind, die auf einem Haufen haben und die müssen jetzt dieses Buch machen, sondern, dass es klein anfängt, ja, dass also ich habe erst die Buchstaben, die 26, und mit denen arbeite ich und kann durch Zusammenwirken dieser Buchstaben eine Sprache kreieren, nicht? Und das ist sozusagen, dass nicht alles mit allem zusammenspielt, sondern es fällt sozusagen immer im Dialog an. Ich sage immer, der Dialog ist eigentlich der Ausgangspunkt. Ja? Ja. Es geht und dann wächst es. Und dann sind die Gruppierungen, die Holons, die da entstehen, die sind sozusagen der Anfang jetzt für ein noch größeres Holon, dass es also diese Stufen noch zeigt.
Also aus,
dass
aus Buchstaben Worte, aus Worte Sätze,
ja, genau,
aus Sätzen,
genau.
Absätze. Und
dass
so
es auf diese Weise wirklich macht, dass nicht alle mit allem reden, ja? Sondern auf eine Art und Weise etwas machen, was dann funktioniert. Und dann, ja, und dann müssen die das wieder differenziert, diese Differenzierung auf dieser Ebene, die versucht nun wieder sozusagen eine Sprache zu machen, dass ein Zusammenhang eben kommt. Aber ich meine, das Gleichnis ist nicht ganz so einfach, weil wenn ich also ein Gedicht sehe von Goethe, dann hat er selbstverständlich die Idee schon im Kopf, ja?
Aber
und erst wenn er es hinschreibt...
Ja. Ihr Gedicht schreibt sich ja quasi von alleine, wenn ich das richtig verstehe.
Ja, und ich meine, und das bedeutet doch, dass im Hintergrund, also diese Teilsachen, das auch schon da ist, aber es sind nicht alle aufgefordert, sich überall einzumischen, sondern es einfach, ihr macht mal das und ihr macht das so und so fort, und dass dann diese Struktur hinzukommt, so, wenn man ein Gedicht aufschreibt, also dann hinterher die sozusagen zerstückeln. Also, dass doch immer dieser große Zusammenhang immer vorhanden ist, aber ja, wir können uns das gar nicht vorstellen, etwas, ja, doch, wir können uns vorstellen. Also, wenn ich ein Bild angucke und ich sage, oh, ist das schön, ja, und dann kommt jemand her und sagt, warum findest du das schön? Und ich dann anfange zu sagen, ja, sieh mal diese Farbe und so. Das ist sozusagen, wenn ich es erzähle, mache ich das genau kaputt. Ich weiß hinterher gar nicht mehr, warum ich es als schön genannt habe. Das heißt, wir haben eine Möglichkeit, einen Blick auf das Ganze zu werfen, ja, ohne es sozusagen zu zerstückeln.
Aber der Blick auf das Ganze, wenn ich Sie richtig verstehe, ist dann nicht der Blick des Verstandes, der es liebt, zu unterscheiden, zu identifizieren, zu differenzieren.
Richtig.
Sondern ist das eher der Blick des Herzens, von dem Saint-Exupéry genau. schreibt, nur der sieht das Wesentliche?
Ja. Ja, es ist das. Es ist ein Blick. Es ist ein Blick, der nicht mehr zerstückelt. Und ich kann deshalb es auch nicht erzählen hinterher. Sondern das ein Stück, aber dieses eine Stück, das ich gesehen habe, das wird sozusagen, bedeutet doch irgendwie so wie ein Gedicht, das geschrieben ist, das dann ein anderer liest, dass er sozusagen vom Gedicht her sagt, das ist schön, und dann liest er es auch wieder. Aber er sagt, also ich habe es durchgelesen und es hat mich sehr interessiert, ja.
Das ist ja wirklich auch ein anderes Modell des Verstehens, von dem wir hier reden, als das, was man traditionell aus der rationalen Wissenschaft kennt, genau. sondern eher ein empathisches, ja, ich würde fast sagen, ein liebevolles Verstehen.
So ist es, ja. Also ich würde auch sagen, wir haben, Verstehen heißt für mich, wenn jemand sagt, ich habe mich verliebt, ja. Das ist so, das ist schon ein bisschen als eine Ahnung. Wenn ich eine Ahnung habe, das ist nicht mehr bewusst, ja. Aber wenn es etwas bewusst wird, dann kommt es heraus, dass ich sage, ich habe es verstanden. Und ich meine damit, dass wenn ich es einem anderen sage, dass er nicht nachfragt, was es bedeutet, ja, sondern er sagt, schön, ja.
Das ist quasi eine Art Resonanzerfahrung.
Das ist eine, ja. Und es ist unter Umständen nicht einmal die Resonanz, sondern es ist eigentlich mehr, dass man, also ich vergleiche das manchmal so, dass dort, wo wir sozusagen von Bewusstsein sprechen, das ist praktisch wie die Schaumkrone auf den Wellen eines Ozeans, ja. Da ist ein weißer Fleck, und von oben sieht es aus, diese beiden weißen Flecke, die haben also jetzt eine Beziehung, ja. Dass man in einem Dialog auf einmal die Kommunikation eine Art Kommunion wird. Dass das, über was man hat immer nur in Bildern gesprochen, ja. Und die Bilder, jeder hat ein anderes Bild und hat es dann gemacht, also ein Ping-Pong so hin und her. Und am Schluss redet man über etwas, wo man nicht mehr sagen kann, welcher Teil von mir stammt und wer von dem anderen eben kommt. Und dann hat man so den Eindruck, man ist in der Welle nach unten, und dann stellt man auf einmal fest, es ist gar nicht eine Resonanz, sondern wir haben uns dort gefunden, wo wir unsere gemeinsame Basis eben haben, dass sozusagen es keine individuelle Seele gibt, sondern wo die Seele das nenne ich eben mehr die Liebe, ist, weil es mehr von der ist, dass es etwas ist, was ich nicht benennen kann, aber jeder kann es verstehen, weil es so allgemein ist, also für mich allgemeiner als das Spirituelle, ja.
Ja. Sie sprechen ja auch davon, dass uns das neue Weltbild, das die Physik uns anempfiehlt, den Gedanken, wenn man so will, einer Logik des Sowohl als auch nahelegt, ja. Wohingegen wir traditionell immer in der Wissenschaft gedacht haben, entweder der hat recht oder der, also der Logik des Entweder-Oders gefolgt sind. Wenn das so ist, und die Liebe eigentlich eine Qualität ist, die uns erlaubt, auch ein Sowohl als auch zu verstehen,
ja.
Dann müsste man ja fast sagen, dass die Wissenschaft der Zukunft eigentlich eine Sprache des Herzens sprechen muss und ja. eine ganz andere Diskurskultur, eine ganz andere Dialogkultur auch an den Tag legen müsste, in der es nicht mehr so darum gehen kann, entweder A oder nicht A, sondern sowohl diese Sicht als auch jene Sicht.
Ja, und ich meine, und das ist dann auch, ich meine, dass, wenn man die Natur ansieht, die hat also hunderte von Millionen verschiedene Arten, dann sagen wir da draußen, die sind alle gleich alt, ja. Das heißt, es koexistiert gleichzeitig, und es ist überhaupt nicht eine Beschreibung da, dass eine Eiche die Buche sagt, also bitte, dein Blatt, das gefällt mir nicht oder so, nicht?
Ja.
Sondern das ist neben dabei, und man ist erfreut über die Fülle, die dabei kommt, weil es die Möglichkeit gibt, dann eben auch weiter wieder zusammenzugehen und dann auf das nächste Niveau zu kommen, ja?
Ja.
Und das heißt auch zum Beispiel, Ja, wenn viele Leute sagen, gut, das sind 4,5 Milliarden Jahre, ist dieses ist das Planetensystem futsch, weil die Sonne wird ein roter Riese und so fort. Aber es ist vielleicht eine falsche Vorstellung, weil wir glauben, dass dieser dreidimensionale Raum, in dem wir sind, dass der auch für alle Zeiten dann das Theater abgeben muss und nicht, was eigentlich jetzt im Internet ist. Ja? Das heißt, ich sehe, dass wir im Internet, also ich habe einen Computer und der geht mir kaputt. Ja? Das regt mich gar nicht auf, außer dass ich sagte, die Arbeit, die ich heute geschrieben habe, die ist nicht da. Aber das andere macht mir nichts aus, weil das habe ich schon abgeschickt und sage, kannst du mir das runterladen? Bei mir ist das alles kaputt. Ja? Dass wir also im Hintergrund etwas haben, das ist ein ganz anderer Raum, wo sich eigentlich das abspielt, als der Lernprozess ein viel allgemeinerer ist. Und nicht, dass in meiner DNA das alles mit drin ist. In der DNA, würde ich sagen, steckt nur drin die Fähigkeit, etwas auszuschöpfen. Mhm. Also welcher Zugang mir möglich ist im Internet. Ja?
Das heißt, es ist im Prinzip so eine Art Auszug aus dem großen Informationsreservoir.
Und mit dem fange ich dann an und den entwickle ich weiter und gebe ihn wieder ab. Das heißt, ich habe hier einen wachsenden Hintergrund und es wird immer wieder etwas hinzugefügt. Aber es wird auch etwas gemacht, das dann nicht mehr kreativ ist, wo sich das sozusagen im Kreise dreht, dass es dann so diese Eigenschaft hat, dass es, als ob es Materie ist oder sowas. Aber man braucht dann als wesentlichen Hintergrund, dass man immer wieder sozusagen wieder neue Möglichkeiten gibt, zu dem, was ist, etwas hinzuzufügen. Mhm. Also da muss eine Quelle sein, die mir sagt, du kannst immer wieder einen neuen Spit hinzufügen. Ja?
Ja.
Ja? Und dadurch ist eine Möglichkeit gegeben, immer wieder jetzt was Neues zu machen und zusammenzugehen und da reinzugehen.
Also das heißt im Prinzip, dass dieses Universum dehnt sich nicht nur räumlich aus, das ist eigentlich nur eine Dimension.
Das ist einfach nur der Abfall, den wir messen können.
Ja, sondern es gewinnt gleichzeitig auch, kann man das so sagen, an Tiefe, das heißt immer mehr Information, immer mehr Bedeutung, immer mehr Intelligenz auch in gewisser Hinsicht.
Ja, es ist eine andere Art von Intelligenz, die man hat. Die Intelligenz ist ja die wir für die Manipulation haben. Nicht nur Manipulation heißt, was ich mit meiner Hand eben machen kann.
Aber ich dachte eher an die Intelligenz des Herzens oder die Intelligenz der Liebe, die diese ungeheuerliche Integrationskraft.
Ja, okay, die Intelligenz. Also wenn man sagt, wenn ich sage, ich habe es verstanden, dann ist es eigentlich die innere Intelligenz, die wächst. Und ich weiß selbstverständlich nicht, warum das eigentlich alles wachsen soll. Aber jedenfalls ist es mir sympathischer als dieser Urknall, der also alle Kreativität, die man sich vorstellen kann, sozusagen da hat und dann geht es dann runter, bis man dann zum Wärmetod der Welt kommt. Ich meine, das ist meines Erachtens nicht sehr interessant. Ja. Aber warum man überhaupt in diese Sachen hereingeht, weiß ich auch nicht. Ich sage manchmal nur, es liegt einfach daran, dass die Wirklichkeit eine Frau ist. Die glaubt ihre Schönheit erst, wenn sie sich im Spiegel gesehen hat.
Deshalb muss sie sich veräußerlichen oder veräußern.
Ja, und ich sage, also ich möchte es auch mal von außen sehen.
Auch Nietzsche sagte, die Wahrheit sei ein Weib in seiner Sprache. Vielleicht eine letzte Frage, weil ja einfach so viele Menschen die Zeit, in der wir leben, als eine Zeit des Übergangs, als eine Zeit des Zusammenbruchs, als eine Zeit der Krise erfahren. Die Deutung der Physis, der Welt, dieses großartigen Universums, in dem wir leben, wie Sie sie uns anbieten, ist ja eigentlich eine, die uns einladen würde, diese Zeit nicht als eine Zeit des Niedergangs, sondern als eine Zeit der Neuschöpfung oder des kreativen Aufbruchs, Aufbrechens zu deuten. Was würden Sie konkret sagen für die Welt, in der wir leben, als jemand, der auch im Weltzukunftsrat aktiv ist und sich wirklich auch um die Zukunft der Menschheit und der Erde sorgt? Welche Lektion können wir aus den Erkenntnissen der Physik ziehen, was können wir tun, um in dem Sinne naturgemäß zu leben?
Also, was die Physik eigentlich liefert, ist zu sagen, sei bescheiden. Wir haben kein Rezept, sondern es ist einfach nicht so fest. Und Und diese Freiheit, die da ist, kannst du nun auf verschiedene Art und Weise nutzen. Aber weil du ja bis zu diesem Punkt gekommen bist, hast du auch in dir den Zugang zu dieser ganzen Geschichte, sodass du nicht bei Null anfangen musst. Das heißt, also jedes Gespräch, das also nicht sozusagen über das Gehirn läuft, sondern wenn man sagt, ich habe es verstanden, das bedeutet eigentlich, dass man sich wechselseitig erinnert an etwas, was man eh schon weiß, aber man hat es nie sozusagen angesprochen. So, ah ja, ich meine, das sagte Heisenberg immer zu mir. Er sagte, ja, und jetzt, was für ein Gespräch, das war nicht sozusagen ein, dass der eine den anderen belehrt, sondern wir suchen eine Sprache, wo wir uns erinnern an etwas, was wir eigentlich schon wussten, aber wir hatten es vergessen. So. Und auf diese Weise haben wir eben diesen größeren Raum. Aber wenn jemand kommt und sagt, ja, aber ich habe es nicht begriffen, dann sagt man, es ist gut, so soll es sein. Ja? Nein, aber wenn ich es nicht begreifen kann, dann kann ich es nicht umsetzen. Ich sage, ja, es ist nicht zur Umsetzung gemeint, sondern zur Orientierung. Die Umsetzung ist, als wenn ich handeln will, dann muss ich die Fähigkeit haben, das, was so extrem kompliziert ist, so zusammen zu vereinfachen, dass es sozusagen meiner rechten oder linken Hand eben geeignet zugerichtet ist. Und ich bin sozusagen ganz, ganz, ganz Ego. Ja? Also der ganz, ganz Ego ist einfach alles vergessen, damit ich handlungsfähig bin. Aber man soll dann nicht sagen, ich bin nur handlungsfähig, sondern ich muss dann sagen, nachdem ich also dann angefangen habe, meinen Pinsel zu mit Farbe zu nehmen und so fort, ich lege den Pinsel dann hin und schaue mir das Ganze dann an als Orientierung. Ah, das ist jetzt schön. Nein, das ist misslungen. Und dann gehe ich wieder zurück. Das heißt, nicht gleichzeitig, sondern dass die Orientierung ist dann diejenige, wie man sagt, ob das, was ich jetzt kreativ gemacht habe, ist das wirklich etwas, was jetzt hier
Was stimmt.
Ja, dass es stimmt, ja. Mhm. Und inwieweit wir da die Freiheit haben, ist es, das weiß ich auch nicht, aber wir wissen ganz bestimmt, wie wir es kaputt machen, indem wir alles, was nicht greifbar ist, einfach negieren.
Ja.
Das geht einfach nicht.
Ja. Ja. Und dann sagen Sie, lieber experimentieren, neue Deutung erproben und dann schauen, stimmt es oder stimmt es nicht?
Genau, und insbesondere auch darauf achten, dass die verschiedenen Menschen, die wir haben, einen anderen Hintergrund haben. Ja? Also zum Beispiel, wenn jemand in der Nähe des Meeres aufgewachsen ist, da bringt man den Kindern bei, dass eine Bewegung ganz wichtig ist, damit die nicht sozusagen also sehr schnell schwimmen lernen. Und wenn jemand in den Alpen aufgewachsen ist, sagt man ihm, pass mal auf, das Wichtigste ist, dass immer eine Glied von dir ganz fest sich klammert, sonst geht es schief. Und dann kriegt man eine Beschreibung, wo die Chinesen immer sagen, das ist euer großer Fehler, das ist es, da bewegt sich doch alles, aber ihr macht jetzt ein Modell daraus und ihr klammert euch an dieses Modell und verlangt nun von der ganzen Welt, auch einschließlich der Natur, dass es sich dem jetzt unterordnen muss. Und das kann doch nur schief gehen. Wir orientieren uns am Wechsel, dass es sich dauernd ändert. Und das bedeutet nicht, dass wir in dieser Änderung auch etwas machen können, was diese Änderung dann in eine etwas andere Richtung bringt. Dort, wo ich gehe, ist mein Pfad. Jeder ist imstande, das zu machen. Ja? Und das machen wir nicht, weil wir wollen die Sicherheit immer im Vordergrund. Ja. Die Sicherheit, gut, man soll nicht jeden von jemandem wollen, dass er also ein Kind sagt, du musst lernen, wie du die Straße überquerst, jetzt musst du es so lange machen, bis es begriffen hast, ja, sondern mehr, wie ich meinem Enkel das Radfahren beibringe, dass ich mit dem durch die Gegend sause und dann loslasse und dann fährt er allein weiter, dann stürzt er, dann hat er ein blutiges Knie, dann heult er und dann gehe ich zu ihm hin und er sagt, Opa, nochmals. Das heißt, wir wissen, es ist nicht so einfach, aber ein blutiges Knie und ich habe etwas gemacht, was ich vorher gar nicht geahnt habe. Keiner hat mir gesagt, wie ich das machen sollte. Ja? Nicht, dass also da etwas in uns angelegt ist, wenn ich es nicht übertreibe, dass ich dann weiterkomme und dann ein neues Zusammenspiel finde und nicht Darwinismus, dass es da losgeht, ja, wer ist schneller oder weniger schnell. Weil wir sprechen ja über die Zukunft und nicht über was jetzt in diesem Augenblick sozusagen das zu überleben ist. Das kommt so eine Regulierung, wenn alles nun lebt, dass man hier noch jetzt einen Unterschied aufmacht, aber nicht um die Evolution der ganzen Geschichte.
Und die Evolution kommt, sagen Sie, eigentlich nur voran, wenn wir lernen zu interagieren, ja, miteinander zu experimentieren, ja, uns gemeinsam an das zu erinnern,
ja,
was eine neue Möglichkeit für unser Miteinander darstellt.
Und ich meine, da haben wir auch die größte Freude, dass ein Afrikaner mir gesagt hat, weil ich war im International House, da habe ich das Kulturprogramm damals geleitet für 1,5 Stunden und da waren 80 ausländische Studenten, die über ihren eigenen Hintergrund uns etwas beigebracht hatten und die dann sagten, oh Gott, sie haben sich gefreut, dass ich sie gebeten habe. Dann sagte er, aber wir haben nicht daran gedacht, dass wir das auf Englisch sagen müssen. Wir können selbstverständlich unsere Prüfung auf Englisch machen, aber nicht das Erzählen. Mhm. Und dann sagte er, es macht gar nichts aus. Ihr erzählt uns einfach eine Geschichte. Und es in einer Geschichteerzählung kommt es besser zum Ausdruck, was man meint. Ja. Weil die Sprache dann sozusagen, so wie sie ausgedrückt wird, noch etwas anderes beiträgt. Und das ist eigentlich die Art und Weise, wie man das macht.
Ja.
Nicht auf die Sprache so sehr zu achten, sondern das, was sich sozusagen emotional dabei abspielt. Ja? Mhm. Ich meine, dann kommt man dazu, dass man den anderen versteht und dann aber auch vielleicht versteht, warum er diese Sprache verwendet und nicht unsere, weil die Umgebung eben eine andere war. Ja. Und das gehört dann dazu. Und warum, wenn man das erkannt hat, ja, warum können wir nicht den Krieg abschaffen und wir können ihn ersetzen, dass wir unsere jungen Leute, anstelle dass wir sie militärisch ausrüsten, nicht sozusagen eine Mediation beibringen. Ich meine, Mediation in diesem Fall, dass ich den anderen anhöre und dann versuche, ob wir nicht beides haben können, indem wir das geeignet sozusagen miteinander gegenüber und dann feststellt, aha, dort wo der etwas hat, das habe ich nicht, aber wenn wir beides haben, dann sind wir für die Zukunft besser ausgerüstet, als wenn ich sozusagen mit meinem kleinen Kasten da, ich glaube, ich käme da durch.
Das nehmen wir als Schlusswort.
Ja.
Danke Ihnen, Herr Dörr.